SRF 1.
SRF 1.
Herzlich willkommen zu unserer Mundartsendung Schnabelweit, weil wir auf unserer Wanderung Querfeld 1 mit dem Reto Scherer und seinen Gästen im Moment gerade im Kanton Glarus sind. Sind wir es auch in dieser Stunde? Wir hören Glarner sagen, wir hören über die Geschichte von Glarus. Und die Wandergruppe, die ist ja heute am Nachmittag zu Neffels angekommen und geht dann morgen auf die letzte Etappe Richtung Kantonshauptort. Ja, wir gehen schon mal voraus. Wir sind jetzt schon zu Glarus oder zu Glaris, wie es dort sagen. Ja, apropos, der Glarner Dialekt, der klingt ja nicht überall gleich. Das erklärt uns Glarnerin Marianne Dürst mit schönen Beispielen.
Ein typischer Kleintaler oder Kleintalerin, die sagen, hat Etten Etter etwas gesagt? Wo wir würden sagen, hat jemand etwas gesagt? Oder jetzt vom Hinterland zum Mittel- und zum Unterland ist sicher der stärkste Unterschied, an diesem Beispiel zu hören. Wir essen den Speck mit dem dreckigen Messer essen und Mittel- und Unterland essen den Speck mit dem dreckigen Messer essen.
Also so viele Unterschiede auf so kleinem Raum. Und übrigens Kleintaler, die Marianne Dürst hier erwähnt hat. Kleintaler sind Bewohner vom Senftal, einem Seitental im Glarnerland. Marianne Dürst war die erste Frau, die Landamme geworden ist. Amme? Oder sagt man Landammännin? Oder sagt man Frau Landamme? Sie erklärt es uns ein bisschen später noch. Redaktion von dieser Sendung Markus Gasser, Musikredaktion Rolli Lütti. Ich bin Regi Sager.
Bin im Glarnerland geboren, dort, wo jeder kennt. Bin im Glarnerland, daheim bin ich da, an alles gewöhnt. Es schüttet meistens wochenlang, es fühlt, es ist ein Gruß. Der Glarnisch ist ein Nebelhang. Im Hinterland kommt raus. Das gehört zum Schlitz, das macht einem nichts. Ja, eben das macht's aus. Wir lieben unser Land und die Leute, und da gehen wir nie draus. Bin im Glarnerland geboren, dort, wo jeder kennt. Bin im Glarnerland daheim, bin ich da, an alles gewöhnt. Bin im Zwiegerschlitz geborgen, die Luft da hinten tut einem gut. Spür es jedes Mal am Morgen, es erfrischt mir Herz und Blut. Oh, im Glarnerland. Oh, im Glarnerland.
Wird einmal schrecklich eng, zieht's dich fort von da. Sehnsucht nach der grossen Welt, nach Amerika. Bist du nicht nie gar ein Fell, lebst im Nomadenzelt. Bist am Schluss Afghanistan, dann merkst du erst, was dir fällt.
Bin im Glarnerland geboren, dort, wo jeder kennt. Bin im Glarnerland daheim, bin ich da, wenn alles gewöhnt. Bin im Tigerschlitz geborgen, die Luft da hinten tut einem gut. Spür es jedes Mal am Morgen, es erfrischt. Jedes Mal am Morgen, es erfrischt mir Herz und Blut. Bin im Glarnerland geboren, dort, wo jeder kennt. Bin im Glarnerland daheim, bin ich da, an alles gewöhnt. Bin im Zwiegerschlitz geborgen, die Luft dahinter tut ein gut. Spür es jedes Mal am Morgen, es erfrischt mir Herz und Blut.
Aus dem Kanton Glarus, Remlers, mit dort, wo jede kennt. Ja, wir sind in dieser Stunde schnabelweit auch im Glarnerland. Wir sind ja diese Woche durch die Lindebene gewandert, am Wallensee entlang und dann ins Glarnerland auf unserer Querfeld-1-Tour mit meinem Kollegen Reto Scherer. Morgen am letzten Tag geht es dann von Nevels auf Glarus und zufälligerweise findet morgen zu oben in Glarus auch noch gerade den sogenannten sagenhafte Wackelstadt, wie es auf dem Flyer heisst. Das ist ein Stadtrundgang auf Glarnerdeutsch, wo viel Historisches erzählt wird über Stadt und Kanton Glarus. Auch lokale Sagen gibt es zu hören. Und organisiert hat der Sagenwackel eine Gruppe von Leuten. Und mit Tränen von denen hat unser Mundart-Redaktor Markus Gasser im Voraus schon mal einen Teil von dem Sagenwackel gemacht. Und hat unter anderem die Sage vom Glärnisch erzählt bekommen. Kommen wir dann auch noch. Der Markus Gasser stellt jetzt seine drei Begleiter, Begleiterinnen aber auch gerade das erste Mal vor.
Wir stehen jetzt auf dem Burghügel, mitten in Glarus. Ringsum sieht man aufs Städtli. Wir schauen jetzt hier südwärts auf einen neueren Teil der Stadt. Bei mir sind jetzt die Marianne Dürst, Dodo Brunner und der Sepp Schwitter. Marianne Dürst, ihr seid Altfrau Landammann von Glarus oder sagt man Altlandammännin? Wie ist die richtige Bezeichnung?
Altlandamme ist die richtige Bezeichnung. Es ist eine Funktionsbezeichnung. Und als ich im Amt war, war ich die Frau Landamme. Und jetzt halt die Frau Altlandamme.
Dodo Brunner, ihr seid Rektorin der Kaufmännischen Berufsschule in Glarus. Auch hier eine Frau an der Spitze einer grossen Schule. Ist Glarus besonders fortschrittlich bei der Gleichberechtigung?
Das ist relativ schwierig zu sagen, aber ich denke, wir sind sicher nicht schlecht dran. Wir haben Frauen in Führungspositionen, aber es wäre schön, wenn es noch ein paar mehr gibt.
Dann der Sepp Schwitter, er ist Alt-Rotsekretär von Glarus, pensioniert, aber Kenner von Geschichte und Kultur von Glarus, vom ganzen Kanton. Warum wir hier sind, die drei haben zusammen mit anderen einen Sagenwackel ausgeheckt, der am 14. August, morgens oben, in Glarus stattfindet. Sepp Schwitter, was ist der Sagenwackel? Was müssen wir uns darunter verstehen?
Ja, man kann einmal dann die Stadt kennenlernen. Wir werden die Stationen, die wir anlaufen, ein bisschen zeigen, was man sieht und davon reden. Und zwischendrin eben Sagen, die zu dem Standort einen Bezug haben. Alte Glarner-Sagen, die wir übersetzt haben, zum Teil aus der Schriftsprache in unsere Mundart. Und wir freuen uns, wenn der Haufen kommt.
Ein Teil von dem Sagenwackel machen wir jetzt heute schon im Voraus, einmal im Kopf. Wir stehen eben hier auf dem Burghügel und den Teil von diesen Sagen anhören und die Gegenden auch noch gerade besprechen und betrachten, wo wir davon reden. Eben der Burghügel vielleicht, um mit dem anfangen. Was ist das für eine Burg, die dem Hügel den Namen gegeben hat, Sepp Schwitter?
Also eine Burg ist hier oben nicht dokumentiert. Es ist ja fraglich, ob es überhaupt da oben einmal eine Geheim, ziemlich sicher eben nicht. Vielleicht, weil da sehr früh da oben eine Kapelle gestanden ist, dass da oben wie ein Begräbnisstätte war von den Meier vom Frauenkloster Säckingen, die da das Gloris zu sagen hatten und sich da oben eine Privatkapelle bauen lassen haben und darum der Name der Burg überlebt hat.
Die Kapelle, vielleicht noch ein Wort, Felix und Regula, das sind doch die beiden Zürcher Heiligen, die haben ja etwas zu tun mit dieser Kapelle, hier habe ich gehört.
Ja, das ist ja so. In der Kapelle innen hat es einen Stein eingelassen in einer Wand, wo von Felix und Regula Handabdrücke eben drin innen hat, weil sie auf ihrer Flucht von Saint-Maurice nach der Gemetzel von der Thebäischen Legion durch das Glarnerland durchgezogen sind. Übrigens hier die erste urkundliche Erwähnung vom Glarnerland. Durch die Wüstenorte der Einöde sind sie gezogen, die Glaronia heisst. Aber immerhin, bei uns haben sie dann auch das Land mit den Köpfen verloren, was man dann weiter um den nicht mehr sagen kann.
Und eine Einöde und eine Wüste ist es heute tatsächlich nicht mehr. Man sieht hier über eine grössere Stadt, wo Glarus halt ist. Und wenn man den Kopf ein bisschen lüpft, dann sieht man den Glärnisch, der Vorderglärnisch, eine mächtige Felswand mit Tannen drin und Gras bis fast rauf. Dodo Brunner, wie ist das, wenn man hier wohnt, in Glarus, und ständig so eine riesige Wand vor der Nase hat? Wie geht man hier damit um?
Also ich kenne nichts ohne Glärnisch. Für mich ist es Heimat. Aber im Winter, wenn die Sonne schon Mittag um 1:30 so hinter dem Glärnisch verschwindet, dann wäre ich froher, wäre ein paar Meter weniger hoch.
Sepp Schwitter, was hat er für eine historische Bedeutung, der Berg für Glarus?
Ja, vielleicht hat er sogar einen klaristen Namen gegeben. Glärnisch stammt vermutlich ab von der Bezeichnung Glarona, oder die helle, lichte Stelle. Und auch Glaris und Glärnisch haben den gleichen Stamm. Und dann hat er halt sonst eine ganz spezielle Bedeutung für Glaris oder überhaupt auch für die Kunstgeschichte. Das ist der erste natürlich zeichnet Berg von der Kunstgeschichte, Mitte des 17. Jahrhunderts. Er war einmal ein Studienobjekt im Vorfeld des Ersten Weltkriegs, wo man gesagt hat, seine Ecken, Kanten und Zinnen sollte man verstärken. Man soll Glaskristall einsetzen, wo dann eben in der Sonne, wo wir ja einen Haufen haben, oder, sich wurden spiegeln. Das ist aber nicht stand gekommen. Man hat eben Kräfte eher für einen Krieg, für Kanonen etc. gebraucht, als für die Alpengestaltung, wie es die Idee von dem Bruno Taut war.
Vom Glärnisch gibt es bekannterweise mehrere Sagen. Eine davon erzählt uns jetzt Marianne Dürst, die Sage vom Glärnisch.
Auf dem Glärnisch war früher eine Prachtsalp. Die ganze Gegend zwischen dem Rauchenglärnisch und dem Bächi Stock war einweit. Die Alp hat einem jungen Burschen gehört und der ist jeden Sommer selber auf die Alp und hat dort gesendet. Seine alte Mutter und seine Liebste hat er da unten gelassen. Zur Liebste hat er gesagt, komm dann einmal rauf in die Stubete. Zu seiner Mutter hat er aber nichts gesagt. Demal an einem schönen Sonntagmorgen so schaut er runter und sieht ein Weibervolk, ob sie kommen. Der Bursch denkt, das ist meine Liebste und will er abkommen. Aber als er näher zu suchen kommt, so war es seine Mutter. Und die hat gesagt, Gott grüezi, bin ich froh, dass ich da oben bin. Ich bin mächtig müde und habe einen grausamen Hunger. Gelte, machst mir geschwind etwas zu essen. Wohl de wohl, sagt er so. Geht ihr nur wieder runter, ich gebe euch nichts. Was braucht ihr da raufzukommen, heute, wo meine Liebste Katrin kommt? Ich will heute nichts wissen von euch. Und wo sie nicht wollte gehen, so hat er sie fortgejagt. Es geht dann nicht lang, so kommt die Liebste. Aber der hat er ihm eins gegeben. Man weiss ja, wie es ist um die Hütte herum. Was tut der Sen? Er nimmt einen Käse am anderen und legt es auf den Weg durch die Fähre durch, dass das Mädchen seine Schuhe nicht bescheisse. Aber die Herrlichkeit war dann gleich aus. Bloss war die Mutter wieder unten. So hat sie angefangen, Knellen unter Vieren, sie oben runtergekommen. Und hat die herrliche Alp überdeckt mit samt dem Fee und dem Sen und seiner Liebste. Zur Strafe für das, dass er so gottlos umgegangen ist mit seiner Mutter. Und so närrisch und untuchtig getan hat mit der Liebste. Jetzt, wenn es Jöris Tag ist, so muss er unter dem Vieren führen kriechen und zoberst ab dem Glärnisch runterrufen, als man es gehört, bis an den Oberblegisee. Ach, ich und meine liebste Katrin und mein Hündeli Barri, wir müssen immer und ewig unter dem Vieren unten sein.
Ich kenne von einer Sagensammlung ganz eine andere Glärnisch-Sage, nämlich die von Vrenelis Gärtli, wie wahrscheinlich viele andere Schweizer auch. Das ist dort, wo das Vreneli eine sture, junge Sennerin ist, die einfach nicht will wahrhaben, dass der Sommer schon vorbei ist und darum eingeschneit wird unter einem Kessel und dort für ewig muss bleiben. Kennt ihr diese Sage auch, Marianne Dürst?
Das ist die Sage, die wir alle wahrscheinlich kennen. Das ist die klassische Sage, aber eher in dieser Version, dass Vreneli, ein schönes junges Mädchen, unbedingt dort oben wollte ein Gärtchen machen. Also ich habe es jetzt immer vom Tal aus gesehen und so natürlich auch Gott versucht, dort oben ein Gärtchen macht. Und dann ist es dann eben gekommen, schneien, was dort oben war, und es hat das Käsekäse über den Kopf genutzt, um sich zu schützen, und ist dann eingeschneit worden.
Es gibt offenbar mehrere so Glärnisch-Sagen. Gibt es noch mehr, Sepp Schwitter?
Ja, also eine gibt es scheinbar im Zürichbiet unten, wo so gesagt, es hätte irgendeiner probiert, den Dürlersee quasi das Wasser abzugraben. Und wo man ihn dann verwutscht hat, hat man ihn in den Glärnischgletscher aufgepannt. Er müsste dort oben ein Gärtchen anliegen. Aber ihm ist auch das so wenig geraten wie im Freinali. Und ein weiterer ist ein mächtiger Berggeist. Er hatte eine wunderschönere Tochter, die eben Freinali geheissen hat. Hinter Felswänden in einem wunderschönen Gärtchen musste er allein leben. Irgendein Jäger hätte das einmal gespannt und dem einen Bursch, den er gewusst hat, das sei gerade den Tiefungen erzählt. Und der hat es dann geschafft, über den Felsen hinein zu dem Freinali zu kommen. Und der hat sich sofort auf den ersten Blick verliebt. Vielleicht, weil es ja nur der Einzige war, der es gekannt hat. Aber auf jeden Fall hat es dann der Geistervater gemerkt und hat dann den Bursch über die Felswand in den Tod runtergeworfen. Und das Freinali in einen Felsklotz verwandelt und dann noch Schnee und Eis drüber gelegt. Aber wenn man den richtigen Stein küsse, dann wird es dann wieder lebendig.
Auch eine sehr schöne Sage. Also, alle Versionen behaupten, dass es dort oben einmal eine wunderschöne Alp oder ein Gärtchen gegeben hat. Wie kommt euch das? Ist da historisch etwas dran? Ist das früher einmal anders gewesen, selbst weiter?
Ja, das ist, man weiss ja, dass es zwischendrin mal wärmer war, dass also die, vor allem die Baumgrenze viel weiter aufgegangen ist, als sie jetzt geht. Und vielleicht sind wir jetzt wieder in einer Zeit, wo das passieren wird, dass man auf das Mal weiter rauf halt eben wieder leben könnte. Man hat ja unter Gletscherrunden hat man Baumstämme gefunden, die welchen Weg niemand dort aufgetragen hat, oder? Aber vielleicht ist es schon so, dass irgendjemand an einer so einer kleinen Eiszeit, die es einmal gegeben hat, musste die Schuld sein und das vielleicht halt eben böse Menschen gewesen sind, die der Herrgott haben wollen versuchen.
Im Kern ist es eben immer ein überheblicher Mensch, einer, der die Regeln bricht und eben Gott oder Berggeister herausfordert und der dann bestraft wird. Wir haben noch eine ganz ähnliche Sage aus der Gegend, wo wir jetzt hören, nämlich die mit dem Titel «Die Verwandlung vom Mutteri zum Fideri». Das spielt auch auf einer Alp oben. Bevor uns Dodo Brunner jetzt die erzählt, was ist Mutteri und was ist Fideri?
Mutteri ist besonders saftiges Gras und Fideri ist dann eigentlich das Gegenteil davon. Geht nachher so ein bisschen teure Stauden wahrscheinlich. Vor alten Zeiten ist ein prächtiges Melchsgräsli bis auf die höchsten Gräte aufgewachsen. Jetzt findet man das nur noch weiter unten. Warum macht? Darum, weil die Bauern es zu gut hatten dabei und übermütig geworden sind. Wenn sie an der unteren Staffel gesehen sind, so sind sie viel nitzig gegangen, gut tanzen und gut wüst tun. Ab den oberen aber hat es aber nicht mehr gegeben. Das Gras war dort so gut, dass sie dreimal melken mussten. Darum mussten sie hier oben bleiben. Das hat ihnen gar nicht gefallen. Und sie haben manchmal gesagt, wenn nur der Teufel das Gras käme holen. Wegen dem ist das beste Gras, das Mutteri, in der Höhe oben verteuert und es hat Federn daraus gegeben.
Bis jetzt haben wir raufgeschaut zum Glärnisch, zum Vorder Glärnisch. Und jetzt schauen wir mal vom Burghübel runter auf Glarus runter, auf den südlicheren Teil von Glarus. Was sofort auffällt, es ist zwar ein Häusermeer, wie man es überall sieht, wenn man über eine Stadt schaut. Aber man sieht sofort, dass es sehr regelmäßig gebaut ist. Und das wissen wahrscheinlich die meisten schon. Das hat mit dem Brand von Glarus zu tun, 1861, wo der ganze Teil abbrennt ist und dann neu aufgebaut worden ist. Und wie das zugegangen ist, würde ich gerne vom Sepp Schwitter wissen.
Also der Start war sehr eindrücklicher gewesen. Nämlich schon 3 Tage nach dem Brand hat auf dem Landsgemeindeplatz, wo übrigens auch der Brand ausgebrochen ist, die Gemeindeversammlung stattgefunden. Und die hat dann entschieden, dass man die neue Stadt in einer geordneten, rationellen Art wieder aufbauen. Und der Gemeindepräsident der damalige hat gesagt, Glarus müsse verjüngt aus seiner Asche auferstehen. Also er hat eine Chance gesehen hinter dem Brand, dass man etwas ganz Neues daraus machen kann. Man hat sogar einen Bergsturzbüchel abgezehrt, der Wege. 30 Meter hoch war er knapp. Und doch recht lang hat er einen Haufen Abbrucharbeit gebraucht. dass man dann der Stadtplanung kennen, drin hineinbauen, wo alles gare sind, in einer wunderbaren Symmetrie aufbauen. Eine Gartenstrasse, Erschliessungsstrasse, Hauptstrasse, dann wieder Erschliessungsstrasse, Gartenstrasse etc. Alles wirklich perfekt aufbauen. Und auch die Kirche hat man dann vor allem auch das Material von dem abgezehrten Büchel aufbauen. Und dann schauen die jetzt zum Stadtbild raus. Sie steht wie auf einem, kann man sagen, fast auf einem Präsentierteller oben. Und von da aus ein wunderschöner Blick.
Tatsächlich, die ragt über alle Häuser raus mit ihren zwei Türen, wie man hier sagt, die zwei Türme. Ist das damals einstimmig und einhellig gemacht worden, der Bau? Oder ist das ein Kampf für die? Das war ja doch eine sehr starke Erneuerung gegenüber dem alten Bild der Stadt. Wie ist das abgelaufen?
Also es hat schon Auseinandersetzungen gegeben. Also man hat müssen ein Enteignungsgesetz erlassen. Man hat das Wasserrecht müssen neu verteilen, weil man die Bachläufe verschoben hat, die quasi integriert in die neue Stadtplanung hinein. Und die Wasserrechte sind ja für den Industrieort Glaristoa sehr, sehr wichtig gewesen. Aber innerhalb von, glaube ich, nicht einmal einem Jahr ist das alles über die Bühne. Es sind über 100 Rekurs gefällt worden. Man ist schon voll dahinter gestanden, hinter dieser Idee, etwas Neues zu machen und hat sie konsequent wirklich durchziehen. Vermutlich schon auch nur möglich nach so einem katastrophalen Ereignis, wo man gemerkt hat, jetzt muss man zusammenstehen. Und da wäre eben auch die Kirche ein Beispiel dafür. Man sieht jetzt noch auf den Türen oben Gückel und auf den First oben Kreuz, sie ist von beiden Konfessionen bewusst. Übrigens, wir können es anders sein gegen den Widerstand von Chur hier, gemeinsam wieder als ökumenische Kirche aufgebaut worden.
Eins der neuen Gebäude ist auch das Rothaus, das man hier gerade knapp sieht, mit so einer kleinen Pyramide oben drauf und einem Giebel. Vom alten Rothaus gibt es eine Sage, das sei wahnsinnig schön gewesen. Dodo Brunner erzählt uns jetzt die Sage vom himmlischen Rathaus.
Zwar ganz im Schloss ist spät an einem Abend die Tür in den Saal aufgeflogen. Ausser Atem ist ein blau-weiss gewandeter reingepoldert. Hat der Dreier Wildliner bestellt, dazu Käse und Brot. Es pressiere, aber er hocke nicht einmal ab, hat er gesagt. So pressiere ich es jetzt Wellenweg auch nicht. Und im Stuhessen sei gut gesund, hat man ihm dann gesagt und gefragt, wer er eigentlich sei. Am Anklick an etwa geht der Zürcher Weibel. Nein, vom Himmel komme ich. Bei dem Herrgott seinen Weibel. Da haben sie wollen wissen, was er da unten zu suchen hat. Und dann noch so pressiert er sich. Im Himmel oben hat man doch der Zeit. Dort tägen ja sogar die Mühlen langsam malen. Und er soll, bevor er weitergeht, sagen, was er zu tun hat. Der Himmel kennt kein Geheimnis, hat er dann gemeint. Also, ich muss auf Glaris. Ein Glarner, der kürzlich raufgekommen ist, hat erzählt, sie hätten gerade ein neues Rathaus bauen. Ein schöneres gäbe es aus nien. Auch das hier oben nicht, hat er gesagt. Und das dann noch beeidigt und gemeint, es sei dann genug aus Noahs Zeiten. Seither gefalle das von uns an niemandem mehr. Und er dann auch noch gebützert hat, ein gleich schönes wie Glarner brächt nicht einmal sie da oben stand. Sie sind befohlen worden, aber gut zu schauen. Er muss darum weidlich auf Glaris das Haus gut schauen und gut Mass nehmen. Und dann muss er an den Glarner, vor allem an den Herren und Oberen, auch noch den besten Grüße vom St. Friedli überbringen. Und schon war er verschwunden. Jetzt aber ist 1861 das Rathaus von Glaris in einer Feuernacht runtergebrunnen. Und jetzt ist vielleicht wirklich das vom Himmel das Schönste. Wir wollen da schauen.
Selbst weiter hat man Bilder von diesem alten Rothaus. Ist das wirklich so wahnsinnig schön gewesen, dass es nicht einmal im Himmel oben ein schöneres gibt?
Ja, man müsste eben wissen, wenn aus der Weibel zur Gams auftaucht ist, oder? Dass der Vorgängerbau ist in den 1830er Jahren gebaut worden vom jetzigen. Und das ist wirklich ein schöner Bau gewesen. Und von dem gäbe es auch Bilder. Und der Vorgängerbau war eher ein nüchternes Haus gewesen. Aus dem 16. Jahrhundert. Aber vielleicht ist es eben im Himmel oben auch auf dünnen Räumen drauf angekommen. Und von denen weiss man nicht viel.
Das sind Schwitter, Marianne Dürst und Odo Brunner im Beitrag von Markus Gasser über den Glarner Sagenwackel. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf mehr Historisches und mehr Sagen von Glarus, dann gehen Sie morgen oben doch auf Glarus, also in Kantons, in Hauptort, Glaris, wie Glarner ja sagen, auf den Stadtrundgang auf Glarnerdeutsch. Dann können Sie noch viel mehr Sagen und Geschichten hören. Losmarschiert wird am 7. beim Burgschulhaus zu Glaris. Ja, und dann gibt es ja noch einen anderen Grund, warum es sich lohnt, morgen dorthin zu gehen. Wenn Sie beschliessen, den sagenhaften Wackel mitzumachen, morgen, dann gehen Sie doch schon ein bisschen früher. Unsere SRF1-Wandergruppe kommt nämlich unter der Leitung von Reto Scherer morgen am Nachmittag so zwischen 4:30 und 5 zu Glaris an. Und die Ankunft, die ist immer speziell. Jeden Abend, wo wir jetzt die erlebt haben in den vergangenen Wochen, ist immer ein grosses Fest gewesen an diesem Ort, wo die ganze Wandertruppe angekommen ist. Ja, und vielleicht morgen zum Abschluss von unserer Querfeld-Eistour im Glarner Hauptort ist das sicher erst recht speziell. Wärme für ihre Heime, Tremlers, das Glarner Land. Wir haben vorher hier in der Mundartsendung Schnabelweide auf SRF 1 vom Glarner Sagenwackel gehört, der Stadtführung zu Glaris, wo Sagen erzählt werden. In diesen Geschichten, die Glarnerinnen Marianne Dürst und Dodo Brunner erzählt haben, sind ein paar alte und glarnerische Wörter vorgekommen, die wir jetzt ein bisschen genauer anschauen wollen, zusammen mit unserem Mundartexperten Markus Gasser. Die erste Sage erzählt von einem jungen Bursch auf dem Glärnisch oben, auf der Alp. Dieses Mal war dort oben nicht nur Fels und Eis, sondern es hatte eine wunderbare, fruchtbare Alp. Der junge Sen erwartet seine Liebste zu Besuch. Aber wer kommt dort her? Seine Mutter. Und da ruft der Junge sein «Wohl de Wohl». Der Markus Gasser hat seine Glarner Interviewgäste gefragt, was das bedeutet. Er hat verschiedene Antworten bekommen.
Ein Synonym wäre für mich, ja, denk schon. Sicher nicht.
Ja, geht auch noch.
Ja, gerade noch, würde ich sagen. Wie würdet ihr es übersetzen?
Ja, wahrscheinlich.
Also eben, die Bedeutung ist einigermaßen klar. Aber woher kommt der Ausdruck «Wohl de Wohl», Markus Gasser?
«Wohl» meint das gleiche wie das hochdeutsche Partikel «wohl», also wahrscheinlich, vermutlich. Und «wohl», oder manchmal schon «wühl», das ist ein ganz altes Wort, das ziemlich verschwunden ist aus der Mundart und wo mehrere Bedeutungen hat. Im Zusammenhang mit unserem Ausdruck «wohl de Wohl» kommen die Bedeutungen «Überfluss» und Masslosigkeit in Frage. Gemeint ist das besonders, wenn man zu viel isst oder zu viel trinkt, dann sagt man «wohl». Das heisst 1631 in einem Zürcher Bürgermeistermandat, dass wir Gottes Gaben mit rechter Bescheidenheit und nicht zum Wohl niessend, also nicht masslos geniessen. Das heisst Wohl. Der Ausdruck «Wohl de Wohl» selber, den habe ich genau so nicht gefunden im Idiotikon, aber er muss wörtlich so etwas bedeuten wie «Das ist jetzt aber zu viel, mir dunkt, das geht zu weit». Der junge Sen schimpft ja, dass seine Mutter raufkommt, anstatt seine Geliebte. Und das geht ihm zu weit.
Und darum jagt er sie wieder von der Alpen weg, auf Glarus runter. Aber gleich darauf runter kommt dann seine Freundin tatsächlich zu ihm rauf. Und damit sie keine dreckigen Schuhe überkommt, wenn sie da so zur Alphütte muss zulaufen, legt er jetzt ihre schöne Käsleibe hin, so in einer Reihe wie Steinplatten, durchs ganze Feridor, heisst jetzt hier. Was das Feri ist, das hat Marianne Dürst, die diese Sage erzählt hat, so erklärt.
Also das Feri ist der Platz vor der Hütte, wo die Fee, wo die Schweine durchlaufen. Und das ist meistens, wenn es dann ein bisschen nass ist, auch ziemlich dreckig.
Also eben der Platz vor der Alp, der vom Vieh verdreckt ist, das ist das Feri. Woher kommt das Wort, Markus Gasser?
Das Feri, das ist das gleiche wie das hochdeutsche Pferch, meint also einen eingehagenen Platz fürs Fee. Begrenzt von einem Lattenzaun oder von einem Stangenzaun oder auf den Alpen oben manchmal schon begrenzt von einem Trockenmäuerli. Das Wort kommt vom Mittellatinisch parcus oder paricus, bedeutet sparsam, einschränkend. Und einschränkend, das ist eben so ein eingehagendes Areal tatsächlich im wörtlichen Sinn. Im Althochdeutschen ist es dann paricus durch ganz regelmäßige Lautentwicklung pfarrig geworden, im Mittelhochdeutschen dann pferrig. Und in unseren Mundarten haben sich daraus dann ganz viele Varianten entwickelt. Pferich, 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 Pferig oder eben im Glarnerland Pferi.
Und weil der junge Sen wollte verhindern, dass seine Liebste dreckige Schuhe bekommt, hat er jetzt also die Käsleib auf den Weg gelegt, wo sie draufstehen konnte. Aber das hat natürlich die höhere Macht erzürnt und die Alp ist dann von Felsen verschüttet worden. Die zweite Sage, die wir gehört haben hier in der Schnabelweit, die geht ganz ähnlich. Die Sennen von einer fruchtbaren Alp, die haben die Mutteri verwünscht. Sie wären nämlich auch mal lieber ins Tal aber tanzen, statt dreimal pro Tag müssen zu melken, weil das Gras so gut ist auf dieser Alp oben. Der Wunsch wird auch erfüllt, aber dafür ist die Alp nachher wüst und unbrauchbar. Jetzt Markus, was ist denn die Mutteri?
Ja, Mutteri, das ist nach Auskunft vom Schweizerdeutschen Wörterbuch das geschätzteste und milchreichste Futterkraut auf den Alpweiden oben. Der deutsche Name von Mutteri ist Alpenbärwurz. Da gibt es verschiedene Varianten dafür. In St. Gallen sagt man Mutte, in Graubünden Muttene, Bern, Freiburg, Wallis, mehr im Westen sagt man Muttere und in Glarus eben Mutteri. Es gibt noch mehr Varianten davon. Synonym sind Niedelbrot oder Rahmblum. Das ist sehr blumig, oder? Da steckt die feisse Milch, das gibt es schon im Namen. Der Name Mutteri kommt wahrscheinlich von der Form der Blätter und Dolden dieser Pflanze. Die sind flach und breit, so ausladend, und es sieht ein bisschen aus wie eine Mutte. Und eine Mutte, das ist ein breites, rundes, niedriges Sennengefäß, wo man die Milch drin tut. Ein Synonym dafür, das man vielleicht noch kennt, ist eine Gebse. Also nach dem Bild von dieser Schalen ist die Pflanze benannt.
Und aus dieser saftigen Mutteri ist dann zur Strafe für die Faulheit der Sennen Fideri geworden. Und das klingt nicht gut.
Das ist nicht gut, nein. Fideri ist ein zähes, studenartiges Gewächs mit feinen Ästen. Das sind so kleine, struppige Büschel, so ein wie trocknes Gras. Sieht das aus, jedenfalls für die Kühe, ein ungenießbares Gestrüpp. Fideris Wort ist wahrscheinlich verwandt mit Federn, weil die Pflanzen eben so ein bisschen aussehen, wie wenn sie so aus kleinen Federli würde bestehen. Und es scheint ein Ausdruck zu sein, wo es tatsächlich nur im Glarnerland gibt. Jedenfalls im Idiotikon hat es nur Belege aus dem Glarnerland.
Das letzte Wort für heute, in der letzten Sage, die wir gehört haben in der Schnabelweide auf SRF 1, wird von einem Glarner erzählt, der im Himmel oben angegeben hat wie ein Wald voll Affen. Sie haben dann im Fall viel schöneres Rathaus zu Glarus unten als oben im Himmel. Das heisst aber jetzt bei ihm hier nicht er Blöffi, sondern er Bützgeri. Woher kommt das Wort?
Ja, im Idiotikon steht «bützere» mit der Bedeutung «sich aufputzen, vornehm tun, prahlen». Und zwar auch ausschließlich im Glarnerland beleidigt. Es ist abgeleitet von «putzen» im Sinn von «sich aufblustern, schön und wichtig tun». Das «g», das noch reinkam, ist «bützgere», dem sagt man einen Sprosskonsonant. Der ist einfach mitten aus dem Wort rausgewachsen, rausgesprossen sozusagen. Wahrscheinlich zum die Wirkung vom Wort verstärken, das gibt es immer wieder.
Sprosskonsonant. Ja, man kann sich noch vorstellen, was das könnte sein. Eben ein Laut, der zwischen den anderen führen sprießt wie eine Blüte. In dem Fall ist also das G so ein Spross oder eine Blüte. Da wird aus Bützere eben Bützgere. Der SRF-Mundartredaktor Markus Gasser hat uns das erklärt. Als nächstes wollen wir hier in der Schnabelweide einen Familiennamen und seine Herkunft anschauen. Und weil wir in der Schnabelweide und auch auf unserer Querfeldeiswanderung im Kanton Glarus sind, picken wir auch einen Familiennamen aus dieser Gegend, Glarus, Schweiz, raus. Lagler oder Legler. Und bei Legler, wer kommt Ihnen da in den Sinn? Sicher Sie da. Betty, Glarner Rocklady. Eine der erfolgreichsten Glarnerinnen, Betty Legler, mit ihrem allerersten Hit «Rock for the Lady». Legler, woher kommt euch der Familienname? Ja, Familiennamen werden hier auf SRF 1 jede Woche erklärt von unseren Mundartexperten vom Schweizerdeutschen Wörterbuch. Immer am Dienstagmorgen und in der Schnabelweide am Donnerstag zu Abend. Das heisst also jetzt. Ein SRF 1-Hörer stellt seine Frage und der Hans-Peter Schiffer legt die Antwort.
Ja, das ist Rito Lagler, wohnhaft im Thurgau in Ermetingen. Bürger sind wir Laglers von einerseits von Unterriebrig, Kanton Schweiz. Dort kommt der Name, glaube ich, her. Wir sind zusätzlich noch Bürger von Zürich. Da hat sich mein Urgroßvater oder mein Großvater, glaube ich, eingekauft. Meine Frage wäre, wie der Name zustande gekommen ist. Und was vielleicht noch interessant wäre, wären so die ähnlichen Namen wie legen lassen, also Betty legen lassen, so ob das der gleiche Stamm sei. Besten Dank, auf Wiederhören.
Ja, Herr Lackler, Sie fragen nach der Herkunft von Ihrem Familiennamen Lackler. Ihr Bürgerort ist Unterrheinberg und tatsächlich ist es so, dass alle Lackler aus dem Kanton Schweiz stammen, aus dem Einbrück von Art, von Ingebol und vom Hauptort Schweiz selber. Es gibt in dieser Region 400 Personen, die Lackler heissen. Und interessant, Sie fragen, ob der Name Lackler irgendwie zusammenhänge mit dem Glarner Namen Legler. Sie machen da einen Bezug zu der bekannten Sängerin und Songschreiberin Betty Legler. Und tatsächlich, da treffen Sie genau einen Verbindungspunkt. Es ist nämlich so, dass Lackler und Legler zwei lautliche Varianten sind vom gleichen Wort, nämlich von einer Berufsbezeichnung, die die Basis ist für den Familiennamen Lackler oder Legler. Das sind nämlich Handwerker, die eine bestimmte Art von kleinen Fässchen herstellen oder hergestellt haben. Diesen Fässchen hat man Lagerle oder Legerle, an Teilort Basel auch Logerle gesagt. Ein Lagerle hat eine längliche, elliptische Form gehabt und man hat sie vor allem gebraucht für den Weitransport auf Saumross. Und die kleinen Fässchen haben auch Legerle geheissen, die man mit aufs Feld genommen hat, also ein Handfass, das man angetragen hat für den Most und den Wein. Im übertreiten Sinn hat man in einem Gewohnheitstrinker auch können sagen, er ist ein Lagerle. Aber wie gesagt, der Familienname geht zurück auf die Berufsbezeichnung Lagler, der Hersteller dieser Fässer. Es ist übrigens ein Lehnwort Lagerle aus dem Lateinischen und hat dort schon so viel geheissen wie ein Weingefäss, Lagena. Lagler und Leger sind im Spätmittelalter gebildet worden. Die Berufsbezeichnung hat einen Familiennamen gegeben, der eine ähnliche Bedeutung hat wie Küfer oder Binder oder Fässler oder wie viele andere Namen, die Küfer bezeichnen.
Der Hans-Peter Schifferle, Chefredakteur vom Schweizerdeutschen Wörterbuch, hat den Familiennamen Lagler oder eben Legler erklärt. Jetzt eine Frage: Wissen Sie, was ein Alpha-Kevin ist? Jetzt aufgrund vom Namen Kevin denke ich, das klingt nach etwas Neumütigem. Es ist ein Schimpfwort. Wir erklären es als nächstes hier in der Mundart-Sendung Schnabelweit.
Tutti orfani di Lucio e di Fabrizio, non perché difetti a noi l'arguzia nel coraggio, ma è solo una questione di cuore, di paesaggio, di idee che mai diventano scorta d'equipaggio. Siamo tutti orfani di Giorgio e di Gabriella, di Piero e di Luigi che riposano su una stella, parenti stretti di Enzo, Sergio, di Gaetano, compagni di bevute, di alcol e metano. Non ci sono trucchi amici, non c'è inganno, non ci sono sconti previsti per quest'anno. Vengono signori trascinati nella scia, per chi vuol sfamarsi di sola poesia. Non ci sono trucchi amici, non c'è scampo, per chi vuol dormire tranquillo in armonia. Un esamino di coscienza, una scelta di campo, per buona pace del mercato e così sia. Francesco, le parole ritmano tu per tu come un affresco. Amici di Domenico, dell'altro Lucio Leo, che mettono d'accordo l'innocente e il reo. Siamo tutti reduci di una guerra mai vinta, fatta con le rime, le metafore e gli avverbi. Siamo tutti soli, peggio di una razza estinta. Siamo l'eccezione che nobilita i proverbi. Non ci sono trucchi amici, non c'è inganno, se ascoltare pesa molto più di qualche affanno. Qui non si giochicchia col politichese, la canzone è un lusso, una cena fuori un mese. Non ci sono trucchi amici, non c'è scampo, lo diciamo chiaro, quello che ci aggrada, per fugare i dubbi e per dire.
di te di tempo per nome e campane, simpatie per strada. Di Enzo e di Fabrizio, non perché difetti a noi la fantasia, è la sofferenza a volte come un vizio, che accarezza e nutre la malinconia.
Das ist der Pippo Pollina, ursprünglich Italiener, aber seit 4 Jahren ist er Bürger von Mollis. Er ist mit einer Glarnerin aus genau diesem Ort verheiratet. Ein Genussoptimierer oder ein Ego-Shoot. Wissen Sie, was das ist? Die beiden Sachen oder Menschen oder was auch immer. Wenn Sie über 30 sind, können Sie das möglicherweise gar nicht wissen, außer Sie sind zum Beispiel Lehrer, Lehrerin oder Eltern von pubertierenden Kindern. Genussoptimierer und Ego-Shoot sind 2 von 30 Wörtern, die zur Auswahl stehen für das Jugendwort 2015. Ein Genussoptimierer, also ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Hedonist, einer, der vor allem darauf aus ist, ein genussvolles und angenehmes Leben zu führen. Aber nein, ein Genussoptimierer ist ein Koch. Und der Ego-Shoot heisst wörtlich übersetzt Ich-Schuss. Und das kann man ja jetzt noch erahnen, das ist ein Selfie. Selbstporträt mit einem Smartphone. Bereits zum 8. Mal kann man dieses Jahr im Internet seinem Lieblingswort die Stimme geben für das Jugendwort 2015. Sie können das machen auf jugendwort.de. Aber dieses Jahr ist jetzt etwas passiert, das noch nie vorgekommen ist. Zum ersten Mal ist ein Wort aus dieser Liste wieder rausgenommen worden. Nämlich das Wort Alpha Kevin. Das können die Leute, die Kevin heissen, diskriminieren, begründet der Langenscheid Verlag, der die Wahl durchführt. Was hat es mit dem Wort Alpha Kevin auf sich? Und was haltet unser Mundartfachmann Markus Gasser von dem ganzen Gestürm um das Jugendwort? Er sagt es uns im Kommentar.
Bevor Langenscheid das Wort Alpha Kevin wegen Diskriminierungsgefahr aus der Liste gestrichen hat, ist es auf Platz 1 gestanden von dieser Wahl, also sehr beliebt gewesen. Vom Namen Kevin sagt man ja, dass ich erst so beliebt seit dem Film «Kevin Home Alone» und weil eher Leute ohne Hochschulabschluss ihren Kindern Namen aus einem Hollywood-Film geben würden, kämen viele Kevins aus eher bildungsfernen Familien und darum gäbe es eben viele Kevins, die nicht gerade die besten Schüler seien. Was daran stimmt und was nicht, das ist jetzt hier gar nicht so wichtig. Aber entscheidend ist, dass die Gerüchte dazu geführt haben, dass der Name Kevin eine negative Geschmacksnote haben kann. Das Schimpfwort Alpha Kevin, das bedeutet jetzt nichts anderes als der Ober-Kevin, der Anführer von allen Kevins und meint ganz böse der Dümmste von allen. Weil sich offenbar viele Leute bei Langenscheid beschwert haben, dass sie im Fall diskriminierend für alle Kevins, ist das Wort Alpha Kevin eben aus der Wahlliste rausgenommen worden. Das ist ja eigentlich löblich. Aber mich ärgert es trotzdem ein bisschen. Dass nämlich beliebte und darum extrem häufige Vornamen zu Übernehmen werden und sogar zu Schimpfwörtern werden können, das ist eine uralte Sprachtradition. Schon im Mittelalter hat man von Hinz und Kunz geredet, wenn man wollte sagen, jedermann, also niemand besonders, irgendein Durchschnittstyp, das ist auch nicht gerade nett. Der Hinz, das ist einfach der Heinrich, der Kunz ist der Konrad, das waren im Mittelalter 2 der allerbeliebtesten Vornamen gewesen. Und ein Säunickel ist übrigens nichts anderes als ein Schweine-Niklaus und ein Dreckludi, das ist wörtlich der Dreck-Ludwig. Also seit jeher überkommen häufige Namen eine Bedeutung, meistens eher eine negative Bedeutung, und werden in die Alltagssprache aufgenommen. Gut, man könnte jetzt sagen, es ist Zeit, mit dem endlich aufzuhören. Aber wenn ich mir überlege, ich kenne mehrere Kleus, aber es käme mir nie in den Sinn, die Leute mit dem abwertenden Spruch «Bist doch ein Klaus» in Verbindung zu bringen. Und auch die Kasper, die ich kenne, sind meiner Meinung nach überhaupt keine Kasperli oder Suppenkasper. Ich will sagen, zwischen diesen Bedeutungen die die Namen als Schimpfwörter bekommen haben, und den konkreten Personen, die so heissen und die ich jetzt kenne, mache ich einen Unterschied. Und das machen sicher die meisten Leute so. Darum denke ich mir, man sollte aufpassen mit zu viel Korrektheit in der Sprache. Sonst wird sie farblos und geschmacklos, die Sprache. Fände ich schade. Aber keine Angst, bei der Ausmarkung vom Jugendwort 2015 steht im Moment auf dem ersten Platz das Verb «merkeln». Das hat Bedeutung «nichts tun», «keine Entscheidungen treffen», «nichts sagen» und spielt auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Die darf man offenbar diskriminieren, im Gegensatz zu den Kevins. Oder sie hat sich halt einfach nicht gewehrt. Das Ganze ist vor allem lustig und ein Spiegel von einer Zeit, die gerne kreativ sein und individuell und frei, wo aber die grösste Angst hat dabei, jemandem auf die Zehen zu trampen. Weil die Wahl vom Jugendwort ist ohne Werbeveranstaltung vom Langenscheid Verlag für das Büchli 100% Jugendsprache, das jedes Jahr rauskommt, zum zeigen, wie sich die Jugendsprache ständig verändert. Aber man will natürlich, dass auch alle Kevins das Büchli kaufen. Das versteht man ja.
Unser Mundartexperte Markus Gasser, Alpha Kevin, findet er zwar auch kein nettes Wort, aber wenn es offensichtlich so häufig verwendet wird von den Jungen, dann müsste man das Wort eben doch auch aufnehmen in die Liste vom Jugendwort 2015. So viel von der Mundartsendung Schnabelweit für heute. Redaktion Markus Gasser, Musikredaktion Roli Lütti und ich bin Regie Sager. Heute sind wir im Kanton Glarus gewesen, der Schnabelweit. Nächste Woche geht es dann wieder mal ins Entlebuch. Der pensionierte Schüpfheimer Lehrer Josef Rösli Balmer hat eine Entlebucher Wörtersammlung herausgegeben mit dem Titel «Wie man so redet». Ja, und wie man im Entlebuch so redet, das erfahren wir also am nächsten Donnerstag zu oben nach den 9 hier auf SRF 1. Antonio Malinconico im...
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.